Serie, das Leben eben. Wir starten jetzt erst gerade und ihr merkt, wir sind noch nicht ganz so sortiert oder schon fast ganz sortiert. Nächstes Mal ist nicht Sex, nicht Geld, sondern Sex. Und das wird eine Gemeinschaftspredigt. Da wird Silvan so eine Einführung machen, dann wird Anina etwas Persönliches erzählen und ich werde versuchen, so ein paar Nägel einzuschlagen, an denen ihr dann eure Jacken aufhängen könnt oder die ihr umplatzieren könnt. Das wird so in zwei Wochen sein und wir gehen miteinander auf den Weg, nicht im Sinne von, wir stecken jetzt das Feld ab und sagen, was richtig ist, sondern uns diesen Themen wirklich auch offen zu nähern und zu vertiefen, aber auch in eine gute Diskussion zu kommen. Ein paar der Predigten werden wir dann auch nicht als Podcast veröffentlichen, einfach weil sie zu persönlich sind. Also müsst ihr in den Gottesdienst kommen oder die App installieren. Wir werden die Predigten sicher dort veröffentlichen und dort kann man dann auch Fragen stellen, kann mitdiskutieren, kann seinen Unmut äußern, wenn etwas nicht so war, wie ihr es gedacht habt. Das liegt alles drin. 1. Johannes 2, Verse 3 bis 6, diese Bibelstelle wird uns heute Morgen beschäftigen. Ich glaube sogar ein bisschen herausfordern. Hier heißt es, dadurch wissen wir, dass wir ihn wirklich kennen, wenn wir seine Anweisungen genau befolgen. Ach, was für eine Vorgabe. Wer behauptet, ich kenne ihn und doch seine Anweisungen nicht in die Tat umsetzt, der ist ein Lügner und die Wahrheit hat keinen Raum in ihm. Aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel. Und weil das so ist, erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der muss dann auch so sein Leben führen, wie Jesus gelebt hat. Drei Dinge, die ich euch aus dieser Bibelstelle mitgeben möchte. Das erste ist, der muss auch sein Leben so führen. Also Glauben ist kein theoretisches Konzept. Am Ende geht es darum, wie leben wir. Glauben ist nicht nur zu sagen, Gott lebt oder Christus wurde für mich Mensch oder er ist für mich gestorben und auferstanden. Das ist wichtig und das ist der erste Schritt, aber am Ende ist doch die Frage, was bedeutet das für mein Leben, was bedeutet das fürs Hier und Heute? Wer sagt, dass er in Christus ist, der ist aufgefordert, auch so zu leben. Es geht um das Leben. Das Zweite, und das finde ich ganz spannend hier in diesem Zwischenteil, da heißt es aber, der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel. Für mich ist das so ein Selbsterfüllungsprinzip, das Johannes hier anspricht. Hey, wenn wir uns auf Gottes Botschaft einlassen, wenn wir uns immer wieder mit dem auseinandersetzen, was er uns mitgibt, dann kommt Gottes Liebe zu seinem Ziel. Das bedeutet, Gottes Liebe wirkt so in uns und bringt uns zum Ziel. So wie es von Jesus heißt, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Also das entspannt mich auch ein bisschen. Und ich möchte euch auch in dieser Themenserie das Leben eben einladen, das immer wieder entspannt anzugehen. Weil dort, wo wir verkrampfen, dort, wo wir mit Abwehr, mit Angst, mit Distanz reagieren, glaube ich, kann Gottes Botschaft dann auch nicht an unserem Herzen wirken. Einfach zu sagen, hey, ich lasse mich darauf ein. Also wenn wir uns auf das einlassen, was Jesus sagt, wenn wir uns immer wieder unsere Herzen öffnen, auch sagen, ja, vielleicht liege ich im Moment falsch, vielleicht möchtest du etwas anderes zu mir sagen, können wir darauf vertrauen, dass Gottes Liebe zu seinem Ziel kommt. Also ziemlich automatisch. Wissen wir, dass es auch unseren Beitrag braucht, aber hier ist mal die Betonung auf Gottes Beitrag. Und dann so auch als Randbemerkung, da klingt für mich die Bibelstelle aus 1. Timotheus 1,5 an, wo es heißt, das Endziel der Lehre ist Liebe. Das Endziel der Lehre ist Liebe. Also auch wenn wir über Lebensfragen sprechen, ist es eingebettet in eine Dimension, wo wir sagen, hey, es muss Gottes Liebe entsprechen und auch die Liebe so zueinander. Also, dass wir einander stehen lassen können, annehmen können, lieben können, auch in unterschiedlichen Meinungen oder sogar in unterschiedlichen Lebensentwürfen, ist am Ende wichtiger, als zu sagen, ich habe Recht. Ich bin richtig. Und das merken wir auch als Wiener Aarau, dass das für uns etwas wichtiger ist, dass wir so ich sage mal jetzt mein Lieblingswort, Ambiguitätstoleranz. Dass wir so mit unterschiedlichen Schattierungen, mit der Buntheit und dem Graustufen des Lebens umgehen können. Und es nicht in erster Linie, schon auch, aber dass es nicht das oberste Ziel ist, immer richtig zu sein, sondern viel eher liebevoll aufeinander reagieren zu können. Und doch heißt es am Ende, wie Jesus gelebt hat. Wie Jesus gelebt hat, hier wird es wieder konkret. Das Leben hat Hand und Fuß. Es geht am Ende nicht darum, so irgendwelche schönen Theorien zu haben, sondern wie könnte das Leben mit Christus heute konkret aussehen? Du sagst jetzt sicher, das tönt gut und das macht Sinn. Ich finde auch, das macht total Sinn, dass wir, wenn wir sagen, wir sind Christen, auch uns am Leben und der Botschaft von Jesus orientieren. Macht total Sinn. Und das Zweite, es tönt auch schön, weil es konkret ist. Im Leben und der Botschaft von Christus wird es konkret. Nur, es gibt ein Problem. Es gibt ja immer irgendwo ein Problem. Aber es ist ein kleines Problem. Ein klitzekleines Problem. Wollt ihr es wissen? Nein, natürlich nicht. Die Herausforderung ist, Jesus hat in einer anderen Zeit gelebt. Also, wenn wir sagen, wir sollen so leben, wie Christus gelebt hat, müssen wir uns zuerst fragen, ja, welche Aspekte unseres Lebens betrifft das? Und ich sage jetzt mal, das Naheliegendste ist auch, dass wir sagen, okay, das Leben besteht so aus gewissen Aspekten, so ganz natürlich, also zuerst mal das Essen. So, jeder von uns, nachher, seid alle herzlich eingeladen. Refab hat gekocht. Das Essen, also so essen, wie Jesus gegessen hat, oder? Also vergiss Kebab, vergiss Pizza, vergiss Rösti. Also die Diät, wenn wir so leben wollen, wie Jesus gelebt hat, sieht ein bisschen anders aus. Oder so anziehen, wie Jesus sich angezogen hat. Ich war ja gerade wieder in Sierra Leone. Turkish Airline hat ein bisschen versagt. Meine Koffer kamen nicht an. 3 Tage ohne Koffer. Ich habe versagt, weil normalerweise habe ich immer Reservegepäck im Handgepäck. Aber am ersten Tag, Boris springt auf den Straßen von Freetown rum und versucht irgendwie T-Shirts und Unterhosen zu organisieren. Ja, das war ziemlich unangenehm, weil ich wusste, bei den Unterhosen nie, sind die schon gebraucht oder sind die frisch. Ja. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, so anziehen, wie Jesus sich angezogen hat, da ist dann nichts mit synthetischen Stoffen, mit weichen Unterhosen und Sportschuhen. Da sind Sandalen und es kratzt und es beißt. Oder so wohnen, wie Jesus gewohnt hat. Ich meine, wie hat Jesus gewohnt? Couchsurfing. Hat dort übernachtet, wo er halt gerade eingeladen wurde. Oder dann halt mal auch unterwegs, hat campiert. Ja. Also, ihr merkt, ich überspitze ein bisschen. Und das ist doch die Frage, wenn wir sagen, wir wollen so leben, wie Jesus gelebt hat, auf was beziehen wir uns jetzt konkret? Und das ist eigentlich auch eine Riesenchance. Dass Jesus in einer anderen Zeit gelebt hat, heißt auch, diese Fremdheit, diese Andersartigkeit zwingt uns immer wieder zu einer sehr konkreten Auseinandersetzung. Es zwingt uns immer wieder genau hinzuschauen und zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt? Und es stellt uns auch in unserem Lebensentwurf hier immer wieder in Frage. Die größte Gefahr ist, dass Jesus zu so einem Buddy für uns wird, dass sowieso alles selbstverständlich ist und dass Jesus dann eigentlich eher so ist wie ich, anstatt ich so wie er. Also lass uns das als Chance nehmen, dass diese Texte, dieser Lebensentwurf, dieses Leben von Jesus immer wieder als Fremdheit an uns herantritt, um uns auch in unserem Lebensentwurf herauszufordern. Nur weil es anders ist, heißt nicht, dass es falsch ist. Es ist eine Chance, aber es bedeutet auch Arbeit. Es bedeutet auch das an uns heranlassen. Es bedeutet auch uns daran zu reiben und abzuarbeiten. Also das ist so die Herausforderung auch, und da müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass wir unsere Konzepte, die wir heute haben, nicht einfach in diese Geschichte zurücklesen. Zum Beispiel unser Familienbild. So wie wir heute Familie leben, das kannten sie zur Zeit der Bibel einfach nicht. Das gab es zu der Zeit einfach nicht. Heißt das, dass wir heute falsch sind? Nein, heißt nicht. Aber trotzdem müssen wir da vorsichtig sein, dass wir nicht einfach unseren Lebensentwurf zurückprojizieren und das dann platt dann wieder zu uns nehmen. Ich merke das, wenn ich in Sierra Leone bin. In einem Entwicklungsland, und Israel war zu dieser Zeit ein Entwicklungsland, wo immer wieder mal jemand stirbt, immer wieder jemand mal weg ist, wo es eine andere ökonomische Sicherheit gibt, keine AV, IV, EO und was auch immer, keine Pensionskasse, keine hinterbliebenen Renten. Da ist Familie hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist so dieses Selbstverwirklichungskonzept, dass wir in unserer Familie leben, hat einfach eine ganz andere Bedeutung. Es ist ein Überlebenskonzept. Es ist eine Notwendigkeit. Und das ist eine Chance für uns, dass wir diese Fremdheit der Texte, auch diese Fremdheit der Weltvorstellung immer wieder an uns heranlassen und sagen, okay, was bedeutet das für uns heute? Die zweite Herausforderung, und die finde ich manchmal fast ein bisschen schwieriger, Jesus hat nicht zu allem etwas gesagt. Auch die Bibel hat nicht zu allem etwas gesagt. Also zum Beispiel die Frage, soll ich mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen oder nicht, die kannst du einfach nicht von einer Bibelstelle ableiten. Also ist es Sünde, mit dem Auto zu fahren oder sollen alle mit dem Fahrrad in den Gottesdienst kommen? Die lässt sich einfach nicht so anhand des Lebens und der Botschaft von Jesus beantworten. Und trotzdem sind es doch Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen. Ja. Also so zu leben, wie Jesus zu leben, ist gar nicht so einfach. Nicht nur, wenn wir dann konkrete Antworten haben, sondern überhaupt zu konkreten Antworten zu kommen. Und das ist schön, weil es lässt auch Raum für Kreativität. Das ist herausfordernd, weil es bedeutet auch, wir müssen immer wieder miteinander den Weg finden. Ich finde das spannend. Leb so, wie Jesus gelebt hat. Bedeutet doch schlussendlich ich und du. Jeder von uns muss zu ganz konkreten Antworten kommen, sonst leben wir ja gar nicht. Am Ende musst du konkrete Antworten finden. Das Leben eben. Heiraten, ja oder nein? Ein Auto besitzen, ja oder nein? Geld ausgeben, ja oder nein? Pensionskasse, ja oder nein? Dritte Säule, ja oder nein? Verantwortung übernehmen im Beruf, ja oder nein? Wieso? Geld macht Sex. Es gäbe auch viele andere Themen. Aber wir haben das Gefühl, die sind doch knackig. Ja, die berühren uns alle irgendwie. Die spielen alle für uns irgendwie mit hinein. Und sie sind alle immer aktuell. Das sind so die drei Themen, die uns in irgendeiner oder einer anderen Form alle betreffen. Und wir haben gemerkt, dass es gibt wirklich auch noch andere Themen. Und die können wir sicher auch in einer anderen Gelegenheit aufnehmen. Aber es sind die drei Themen, die ein großes Potenzial haben, für uns zum Segen oder zum Fluch zu werden. Für uns zu einer Ressource zu werden. Segen für uns selber und für andere zu sein. Oder auch zu einer Ballast zu werden, weil sie uns immer drücken, uns irgendwie einschränken und weil wir keine guten Lösungen in dem Bereich finden. Das sind die Themen, die uns in der einen oder anderen Form immer wieder beschäftigen. Und so haben wir das Gefühl, dass wir dieses große Thema, man sagt dem ja auch Ethik, das wäre übrigens der Fachbegriff, also eben das Leben eben. Am Ende, was lebe ich ganz konkret? Was ist jetzt richtig? Und wir alle müssen zu Antworten kommen. Ich finde es immer schlimm, wenn wir nie zu Antworten kommen, aber was ich auch schlimm finde, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten Antworten haben, die dann das ganze Leben gleich bleiben. Weil das stimmt irgendwo auch nicht. Wenn sich das Leben ändert, ändert sich wegen dem Christus nicht, aber die Art und Weise, wie Christus Fleisch wird. Ich mag klare Antworten. Ich mag das. Ich habe auch starke Überzeugungen. Aber das bindet mich nicht, in 5 Jahren die gleich starken Überzeugungen zu haben, einfach anders. Und dann darf ich wieder genauso überzeugt sein von der Antwort. Das bedeutet aber nicht, dass jeder von euch die gleiche Antwort haben muss oder gleich überzeugt zu sein. Also versteht ihr, so irgendwo zum Punkt zu kommen und zu sagen, nein, das ist für mich jetzt richtig. Ich glaube, das ist so, wie Christus das heute für mich gerne möchte. Und mit dem dann zu gehen, aber trotzdem offen zu bleiben, dass es vielleicht in 5 oder in 3 oder schon in 2 Wochen anders sein könnte, weil vielleicht das Leben sich verändert hat oder eine andere Bibelstelle gesprochen hat oder ich merke, es ist trotzdem ein Lebenskonzept, das so nicht funktioniert. Also die Frage ist, wie kommen wir jetzt so zu konkreten Antworten? So, ich habe, danke vielmal Urs, ich habe euch dann was mitnehmen lassen, musst du ihr selber, das ist fast gefährlich, du, wer die Predigt nicht gut findet. Ich möchte so der ganze Bereich möchte ich mal vergleichen mit einer Wanderung und drei Aspekte herausnehmen, kurz dann auch einen Verweis machen. So, sehr gut. Kurz dann auch einen Verweis machen auf die philosophische Ethik. Aber wenn du eine Wanderung machst, sind eigentlich drei Aspekte wichtig. Das eine, was wichtig ist, ist die Wanderausrüstung. Oder das erste eigentlich, die Wanderroute. Wo geht's überhaupt durch? Ich habe mir sagen lassen, dass Google Maps dann jeweils streikt. Und dass es für wirklich gute Wanderungen gute Wanderkarten braucht. Also das ist mal so das Erste, das Gebiet kennen, das Gebiet abstecken und entweder die eigene Wanderroute machen oder auf die Wanderroute von anderen zurückgreifen. Das Zweite, was es braucht, ist die Wanderausrüstung. Und die ist ja wirklich cool. Wow, Karabiner, Steigeisen, Seil. Wow, da kriegt man gleich Lust. Vor allem da mit dem Eispickel. Und das Dritte, und das ist für mich fast das Wichtigste, was es auch braucht, ist ein Ziel. Das Restaurant. Die Verpflegungsstation. Für mich persönlich ist das immer das Wichtigste. Wo geht's überhaupt hin? Also, ihr wisst ja, ich mache ein bisschen Sport. Und das, was mich am meisten motiviert beim Sport, ist am Ende die Medaille. Und das ganz Schöne ist, bei den Wettkämpfen, die ich mache, gibt es immer so einen Zeitpunkt, wo die neue Medaille veröffentlicht wird. Das, die Medaillen-Reveal-Party. Und dann weiß man, wie die Medaille aussieht vom nächsten Wettkampf. Und ich mache dann immer, lade mir das Foto runter und das ist dann meine Motivation zum Training. Ja, also so das Ziel im Blick zu haben, hilft einfach oder führt uns weiter. Ich möchte kurz auf die einzelnen Aspekte eingehen. Das erste ist die Wanderausrüstung. Was bedeutet jetzt, wenn es ums Gesamtleben geht, die Wanderausrüstung? Die Wanderausrüstung, die muss angepasst sein aufs Ziel, wo du hingehst. Die Wanderausrüstung, die muss passen auf deine eigene Konstitution. Die Wanderausrüstung muss passen auf die Herausforderungen, die sich für dich im Leben ergibt. Und ich glaube, es sind so wie zwei Dinge. Das eine ist Charakter und Kompetenz. Charakter und Kompetenz. Man nennt dieses Ganze auch Tugendethik. Und eigentlich ist unser Schulsystem oder der Sinn von Erziehung genau das, unseren Kindern und jungen Erwachsenen den Charakter und die Haltung und die Kompetenzen mitzugeben, die sie fit macht fürs Leben. Zum Beispiel die Fähigkeit, Nein zu sagen, nicht mitmachen zu müssen. Die Fähigkeit, innerlich stark zu sein und selber zu wissen, was für mich richtig ist. Also das ist die sogenannte Tugendethik. Eigentlich ist es wie die Ausrüstung, die du mitnimmst für die Wanderung. Die Ausrüstung, was hast du mit im Gepäck? Aber es ist nicht nur die Ausrüstung, sondern auch die persönliche Fitness. Also ich habe gemerkt, egal wie gut mein Rennrad ist, wenn ich nichts trainiert habe, komme ich trotzdem nicht ins Ziel. Und ich kann mir die teuersten Laufschuhe mit Carbon-Einsätze kaufen. Wenn ich nicht trainiert habe, werde ich Viktor Rötlin trotzdem nicht schlagen. Auch sonst nicht. Ja. Weil es dann auch noch eine Frage ist, was ist mir mitgegeben? Was bringe ich schon mit? Und was... Genau, kann ich ausbilden. Also das ist so diese eine Form von Ethik. Wie komme ich zu konkreten Antworten? Und da merkt ihr bereits so ein bisschen der Nachteil. Der Nachteil dieses Ansatzes der Ethik ist, es bietet keine konkreten Antworten auf ganz konkreten Fragen, sondern es ist eher so die Grundausstattung der Ethik, die wir mitbringen, die Grundausstattung von dem, wo wir immer wieder drin sind, Charakter und Kompetenz. Die Schönheit aber dieses Ansatzes ist, wenn du einmal fit bist, dann bist du auch in anderen Disziplinen meistens schon gut ausgerüstet. Also wenn du Bergsteigfitness hast, dann bist du auf der Pilgerroute bei den Männern vorne mit dabei. Und das ist das Schöne, es lässt sich dann auch auf verschiedene andere Bereiche übertragen. Kurz noch so ein Nebengedanken. Für uns als Christen ist das ja ein wichtiger Punkt. Nicht nur so zu leben, wie Jesus lebt, sondern auch so zu sein, wie Jesus ist. Unser Charakter. Und bitte versteht das nicht als Anstrengung. Charakter ist eine Frage der Beziehung, nicht eine Frage der Disziplin. Ich glaube, es ist genau diese Einladung, immer wieder mit Jesus Zeit zu verbringen, damit dieser Jesus auf uns abfärbt. Mit wem ich Zeit verbringe, das färbt auf mich ab. Also nicht so im Sinne von, natürlich gibt es auch so teilweise so Disziplin und wir üben gewisse Dinge ein und bleiben gewissen Dingen dran. Aber ich merke zum Beispiel, meine Geduldfähigkeit, das habe ich vor allem in Afrika gemerkt, ist ziemlich tief. Dort möchte ich noch ein bisschen mehr wie Jesus sein. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, nicht zu sagen, ich will geduldiger sein, ich will das einüben, sondern zu sagen, Jesus, ich setze mich deiner Geduld aus. Ich richte mich auf Jesus aus und erwarte, dass seine Liebe bei mir zum Ziel kommt. Der zweite Bereich ist die Wanderroute. Und das ist so das, was du auf einer Wanderkarte ja siehst. Du siehst, wo ist es gefährlich? Also wo sind Abhänge? Wo sind Stolperbereiche? Wo wird es gefährlich? Wo ist es vielleicht unwegsam, dafür auch herausfordernd? Und wo ist die Genussroute? Das wäre dann meine. Wo kommt man immer wieder an einer Bank vorbei, an einem Restaurant? Wo hat es schöne Aussichten? Und so gibt es doch auch, wenn es um unser Leben geht, so Bereiche, die sind rot, wo wir einfach sagen, hey, geh da gar nicht rein, das ist gefährlich. Das lohnt sich nicht. Oder wo sind Dinge, die sind orange, die vielleicht ein bisschen ungewiss oder vielleicht ein bisschen, wo du ein bisschen stärker aufpassen musst, weil manchmal ist eine schöne Route ja auch ein bisschen die herausfordernde Route, wenn es da über den Grat geht. Und dann hat man vielleicht auch ein Seil dabei, wo man so eine Sicherheitsmaßnahme drin hat. Und wo sind Gebiete, wo man einfach sagt, hey, das ist schön, gar kein Problem, genieß es, genieß dort die Wanderung. Diese Form der Ethik nennt sich Gebotsethik. Die Gebotsethik. In der Philosophie nennt man da auch deontologische Ethik. Da gehört zum Beispiel der kategorische Imperativ von Kant dazu. Hatte gerade Geburtstag, Kant, Immanuel, 300 Jahre Aufklärung, vielleicht schon mal gehört. Der sagt so kategorischer Imperativ, das ist so richtig, was ist richtig, was ist falsch? Leb du so, damit dein Leben zu einem allgemeingültigen Prinzip erhoben werden könnte. Also hat einfach die goldenen Regeln von Jesus genommen. Leb so, wie du gerne möchtest, selber von anderen behandelt zu werden. Aber das so, die Gebotsethik, das ist eigentlich da, wo wir Christen ja immer stark sind. Oder auch schwach. Weil wir ja immer sehr genau wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und wenn wir da zu weit gehen, wird das Leben sehr eng. Wird das Leben sehr schwarz-weiß. Und auf der anderen Seite ist das auch eine Riesenchance, wenn wir gewisse Dinge einfach sagen, nein, das ist rot. Also für mich zum Beispiel in meinen Jugend- und Flegeljahren habe ich gesagt, ich will nur eine Beziehung haben mit jemandem, der auch Jesus liebt und Jesus nachfolgt. Und das hat mich vor vielem bewahrt. Vor sehr vielem. Ja, und jetzt bin ich doch glücklich verheiratet. Ich hoffe, Martina auch. Versteht ihr so, gewisse Dinge einfach mal festzusetzen, das ist auch ein Riesenschutz. Zu sagen, nein, Drogen nehme ich nicht. Bei mir in der RS habe ich gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Wirklich, ich habe das durchgezogen. Es gab da so ein alkoholfreies Bier, scheußlich, aber ich habe es durchgezogen. Das hat mich vor vielem bewahrt. Und das ist gut und das ist richtig, auch dieses. Aber der Nachteil ist auch, das Leben kann dann so ein bisschen moralinsauer werden. Und vor allem, wo wir vorsichtig sein müssen, meine Regeln und Maßstäbe müssen nicht deine Regeln und Maßstäbe sein. Und das Dritte, und das hat so dieser schöne Aspekt, das Dritte ist das Ziel. Wo geht es dann überhaupt hin? Man könnte dem auch Leitbildethik sagen. Oder in der Philosophie nennt sich konsequentialistische Ethik, die dann auch fragt, was ich jetzt tue, wo führt das hin? Der Utilitarismus, ein großer Bereich der Ethik, ist so ein bisschen das, handle du so, dass es den Nutzen von allen dann maximiert. Aber in unserer Perspektive ist es eigentlich viel eher die Leitbildethik, die denkt vom Ende her. Also wie sieht der Himmel aus und wie können wir uns jetzt schon auf diesen Himmel ausrichten? Und ich merke, das motiviert mich total. Auch in herausfordernden Situationen, vor allem auch dort, wo es vielleicht darum geht, hey, ich muss etwas loslassen, was mir wichtig ist. Oder ich muss mich einschränken. Und dieser Aspekt hat die Christusnachfolge. Nimm mein Kreuz auf dich und folge mir nach. Christusnachfolge kostet etwas. Und das gehört zum Leben eben auch dazu. Aber schlussendlich auf dieses Ziel ausgerichtet zu sein, auf Gottes Gerechtigkeit, auf Gottes Schönheit, auf Gottes Wiederherstellung, auf dieses Jesus macht alles neu, gibt mir immer wieder die Energie und den Boost, genau auch das zu tun. Aber es kann auch sehr konkret und runtergebrochen sein. Ich möchte gerne mit meiner Frau den Lebensabend und das Alter gut und gesund genießen können. Ich möchte, dass wir miteinander es schön haben im Alter. Oder? Ja. Nee, das möchte ich. Was bedeutet das für mich jetzt? Also wie kann ich jetzt schon mich darauf ausrichten, dass wir im Alter das haben? Ab und zu heißt das romantischer Abendspaziergang. Ab und zu. Also was bedeutet das für mich jetzt zum Beispiel in Bezug auf Treue? Was bedeutet das jetzt in Bezug auf Beziehungsgestaltung? Und das ist quasi die Leitbildethik. Hey, wie möchte ich mein Leben enden? Also vom Ende her denken. Jetzt, das ist eine Form, die auch in der Motivationspsychologie immer wieder Anwendung findet. Reckewitz und Gollwitzer sind so Motivationspsychologen. Maja Storch hat das übernommen für ihr Zürcher Ressourcenmodell. Ganz, ganz spannend, wenn es um Motivation geht. Und vielleicht noch ein kurzer Nebengedanke. Die Psychologie geht davon aus, dass sowas nur funktioniert, wenn es mit positiven Gefühlen aufgeladen ist. Also diese Leitbildethik, sein Leben auszurichten auf ein größeres Ziel, funktioniert nur, wenn dieses Ziel minimum 70% positive Gefühle und 0% negative Gefühle auslöst. Das tönt jetzt ein bisschen technisch. Aber wir alle kennen das. Wir haben zwar ein Ziel, aber es löst bei uns gemischte Gefühle aus. Und diese gemischten Gefühle sind oft ein Kennzeichen für Zielkonflikte. Ich habe das fast jeden Abend auf dem Sofa. Ich möchte gerne fit sein. Ich möchte gerne meine Bestzeit verbessern. Ich möchte gerne ein bisschen weniger Kilo auf den Rippen haben. Aber was ich eben auch möchte, ist meinen Feierabend jetzt genießen. Und diese Chips und das Bier, also das möchte ich eben auch. Und das löst dann diese gemischten Gefühle aus. Und dann habe ich zwar diese Vision und das ist das große Ziel, im nächsten Wettkampf ein bisschen schneller und ohne Schmerzen ins Ziel zu kommen, aber dieses kurzfristige Ziel ist eben auch da. Und so haben wir dann so wie innere Ziele, die widerstreiten. Was ist uns dann wichtiger? Also wie viel lassen wir uns auch immer wieder von diesem Himmel berühren? Und das ist ja das, was wir miteinander machen, wenn wir uns gemeinsam auf diesen Jesus ausrichten, auch unsere Gefühle ansprechen lassen und sagen, ja, so soll unsere Zukunft sein in seiner Gegenwart, unter Jesus als König. Das ist eigentlich Leitbildethik und das strahlt zurück auf unser Leben heute und sagen, das will ich jetzt heute an diesem Tag bewahren, wie kann ich jetzt mein Leben ausrichten um am Ende so die Ewigkeit zu verbringen. Also die Leitbildethik auch nicht so konkret im Sinne von genau so muss man es tun und trotzdem, es ist eine coole Form, weil es das Größere abbildet und es ist wie eigentlich der Benzin im Tank, der Energy Shell auf dem letzten Kilometer oder schon beim Start bei manchen. Genau, und ich bin gespannt, jetzt das runterzubrechen auf diese nächste Predigt. Ich möchte mit einem letzten Teil abschließen, wo es jetzt wieder um uns geht, weil wir sind ja gemeinsam unterwegs. Und ich glaube, dieses Gemeinsame hat immer wieder so dieses Austarieren zwischen einander Freiheit geben und zu sagen, da muss jeder ein bisschen seine eigene Spur, seine eigene Wanderung finden, sein eigenes Ziel finden. Und gleichzeitig gibt es auch Dinge, die wir gemeinsam tun. Das Schrecklichste finde ich, so Glaubensgemeinschaft, die so ein bisschen moralistisch werden, wo man sich gegenseitig anfängt zu kontrollieren. Du, ich bin gestern 23:30 bei dir im Haus vorbeigefahren und es hat noch Licht gebrannt. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Du hast jetzt ein neues Auto gekauft. Also bist du sicher, dass du das Geld richtig einsetzt und dass du nicht irgendwie etwas anderes damit tun solltest? Ja, also jetzt hast du einen neuen Job, hey, der ist so intensiv. Also weißt du jetzt, also bist du sicher, dass du dann noch genug Zeit für Jesus und für die Gemeinde hast? Also das passiert relativ schnell, so dass Missgunst reinkommt, das Kontrollieren reinkommt. Und ich glaube schon, dass wir diese Grundlage haben, diese Freiheit zu haben, einander auch zutrauen, dass jeder von uns vom Geist geführt ist. Und trotzdem gibt es gewisse Dinge, wo es auch gut ist, wenn wir uns aneinander abarbeiten. Wenn wir gemeinsam auch Pflöcke einschlagen, an denen man sich orientieren kann. Dass wir auch gemeinsam einen Weg gehen. Und da bin ich gespannt, wie wir diese Dynamik auch miteinander austarieren und einander Hilfestellungen geben können. Und ich lade euch ein, dass wir nochmal so eine Zeit machen, wo wir einfach Gottes Geist einladen, weil ich glaube, es ist nötig, also das war so ein Schlüsselvers für mich in der Vorbereitung, dass wir uns diese Freiheit und auch diesen Freiraum nehmen, dass Jesus zu uns sprechen kann, aber auch so, dass vielleicht so Blockaden oder Festsetzungen oder so Distanzen, die wir geschaffen haben, zu diesen Themen, dass wir die gut auflösen. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18 heißt es, der Herr, das ist der Gottesgeist. Wo er, der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das wünsche ich mir für uns miteinander, dass wir in all diesen Themen Freiheit erleben. Freiheit im Sinne von, die Themen nochmal neu angehen können. Freiheit im Sinne von, dass ich mich frei fühle, dass Jesus neu zu mir sprechen kann. Freiheit im Sinne von, dass Jesus vielleicht mir Freiheit schenken kann in einem Gebiet, wo ich im Moment vielleicht blockiert bin. Wo er, der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir alle, auf deren Gesicht keine Decke liegt, wir spiegeln den strahlenden Lichtglanz des Herrn wider. Und wir werden dadurch umgestaltet, sodass sein Bild uns immer stärker prägt. Es ist wieder dieses von Jesus geprägt sein, in seiner Gegenwart sein und das dann unser Leben prägt. Ja, wir werden von einem herrlichen Glanz hin zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet. Das alles kommt von ihm, dem Herrn, dem Gottesgeist. Vielleicht gibt es Dinge, die bei dir jetzt hochkommen, wo du frustriert bist. Vielleicht kommen bei dir jetzt Dinge hoch, wo du sagst, nein, also dieses Thema, dort komme ich dann sicher nicht. Und das wäre in Ordnung. Und trotzdem lade ich uns alle ein, dass wir einfach den Gottesgeist, diesen Herrn einladen. Und sagen, Jesus, wirk du. Führ uns so durch diese Themen durch. Leit uns. Berühr uns neu, dass das Leben eben gerade in diesen Bereichen für uns zu einer Ressource werden. Ich lade dich ein, wenn du magst, dass du mit mir aufstehst, so ganz bewusst, so, Wenn du nicht magst, oder darfst du auch sitzen bleiben, selbstverständlich. Und trotzdem, dass wir so vor Jesus stehen, ganz bewusst vor Jesus einfach stehen. Jesus, ich wünsche mir diesen Glanz und ich wünsche mir diese Freiheit. Ich wünsche mir diese Freiheit schon nur beim Nachdenken über diese Themen. Ich wünsche mir diese Freiheit, Dinge klar festzuhalten, auch entgegen alle Meinungen dieser Welt. Und ich wünsche mir diese Freiheit, auch Dinge zu öffnen, wo wir zu starr, zu rigide, zu moralisch sind. Geist Gottes, ich wünsche mir diese Freiheit in unserem Leben, wo es kein Tabu gibt beim Sprechen über Sex, über Geld, über Macht. Aber ich wünsche mir auch diese Freiheit, Dinge privat zu halten, die nicht öffentlich sind, weil sie etwas Heiliges, etwas Schönes sind. Jesus, ich wünsche mir diese Freiheit von deinem Geist, inspiriert zu sein und konkrete Antworten zu finden und gleichzeitig auch Dinge offen zu lassen. Geist Gottes, ich wünsche mir diese Freiheit, von dir geführt zu sein, individuell, aber auch gemeinschaftlich, dass du uns Dinge offenbarst, die für uns alle gelten und gleichzeitig, dass wir einander diese Freiheit geben, persönliche Wege zu gehen. Auch wenn es vielleicht Umwege sind oder zuerst als Umwege erscheinen, dass jeder von uns die Route wählen kann, die für ihn dran ist. Weil wir wissen, dass wir das gleiche Ziel haben. Dieser Ort in deiner Herrlichkeit. Lade dich ein, in den nächsten Minuten einfach so dein Herz vor Jesus hinzulegen. Vielleicht magst du ihm auch Dinge sagen, die dir jetzt Mühe bereiten oder vor denen du Angst hast, wo du ihn vielleicht gar nicht dranlassen möchtest. Oder auch konkrete Fragen, die du hast, gerne eine Antwort möchtest. Wir laden dich ein, Geist Gottes. Geist Gottes, du bist der Herr und da, wo du bist, ist Freiheit. Freiheit. Freiheit.